Die 12 Hörer in the Americas werden euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen, Hilfe findet ihr auf buwe.de. Attention.
No, haben uns schon eine zweite Lieblingsmannschaft ausgesucht, weil unsere erste spätestens im Achtelfinale heimfahren wird? Ja, gut so. Weil jetzt kommen die 12 Hörer in der Americas von Sportradio 360, die fast tägliche Extravaganza zur 23. Endrunde der Fußballweltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. SWM Fast Daily von Sportradio 360. Ankick jetzt.
Wir sehen eine Dreierrunde heute wieder, endlich wieder. Und es ist natürlich nur angemessen, so sehr ich es natürlich schätze und liebe, mit Oliver Fastnacht, vor allen Dingen noch vor der Aufnahme ein bisschen über Tennis zu sprechen. Aber heute ist Fußball das Thema. Oliver ist dabei und auch mit Andreas Renner kann man über Fußball sprechen. Schöne gute Nacht, lieber Andreas.
Hallo.
Andreas, ich schicke dir mal Links und Andreas hat gesagt, nee, der wird nicht reichen. Schick bitte einen neuen nach dem Elfmeterschießen. Sinngemäß. Und Tom Bartels hat in der ARD vieles erzählt und hat gesagt, ja, Gregor Kobel als Elfmeter-Torhüter keine gute Bilanz. Aber dann hat er doch irgendwo den Entscheidenden gehalten. Andreas, beim Tennis sage ich, jeder Sieger ist verdient. Waren die Schweiz ein verdienter Sieger heute Abend? Beim Tennis musst du den letzten Punkt machen. Okay, heute erst den letzten Elfer reinschießen müssen, aber haben die Schweizer aus deiner Sicht diesen Sieg, diesen Einzug ins Viertelfinale verdient?
Also ich glaube, wenn man jetzt nur auf die Zahlen schaut, wird man zu dem Ergebnis kommen, dass es ein sehr defensives Spiel war, das auf jeden Fall mit minimalen Vorteilen für die Kolumbianer. Wo ich dann aber auch sage, die Vorteile für die Kolumbianer waren nicht so groß, dass ich sage, deswegen muss man dann so ein Spiel gewinnen. Es waren einfach zwei Mannschaften, die insgesamt sehr defensiv ausgerichtet waren und das ist keine Überraschung. Kolumbien hatte bei dieser WM bis dato ein Tor kassiert, die Schweizer auch nur drei. Ja, also das waren zwei Mannschaften, die definitiv ohnehin immer darauf achten, dass sie hinten solide stehen. Bei den Schweizern, würde ich sagen, war es jetzt auch aus der Notwendigkeit geboren, weil die haben jetzt wirklich vor diesem Spiel viele verletzte Offensivspieler gehabt und vor allen Dingen Mansambi, der ja sowas wie ihr Shootingstar bei dieser WM ist, der Mann, der für die kreativen Momente zuständig war, bis jetzt bei dieser WM und der hat ihnen natürlich gefehlt. Und dann Vargas, der jetzt den letzten Elfmeter noch verwandelt hat, der war auch angeschlagen, deswegen ist er erst spät im Spiel gekommen. Ein, zwei andere konnten gar nicht spielen. So ist noch zur Halbzeit gekommen. Der war auch nicht hundertprozentig fit. Man hat das gemerkt. Und gerade Yashari und Rieder, die stattdessen gespielt haben, die haben sich schon schwer getan. Und wenn du dann noch das Problem hast, dass Embolo sich vorne nicht durchsetzen kann. Also das ist halt ein Embolo ist ein Brocken, aber der hat gegen zwei Brocken gespielt mit Lukumi und Sanchez und hat auch kein Land gesehen. Da waren halt auch die offensiven Optionen der Schweizer waren halt sehr reduziert und deswegen kann ich es voll verstehen, wenn man als Trainer in dem Fall dann sagt, gucke ich mal, dass erstmal hinten nichts passiert, weil es gibt ja auch noch ein Elfmeterschießen.
Elmischer ist ausgefallen, auch einer, der mit Erfahrung sortieren und helfen kann. Jacquet ist ausgefallen, Mansambi, genau wie Andreas sagt. Es ist ein bisschen, ja, hat mit Yashari nicht funktioniert, finde ich, mit ihm und Xhaka. Trotzdem, allein wie er das wieder umstellt in der zweiten Hälfte, das ist einfach ein toller Trainer. Ob er immer derjenige ist, der für die Journalisten so wahnsinnig hilfreich ist in ihrer Jobausübung, weiß ich nicht, weil er einfach ein sehr ruhiger, sehr angenehmer Gesprächspartner im Übrigen kann ich sagen, ein sehr ruhiger, der jetzt nicht irgendwie die Dinger nur so raushaut, aber ich finde ein sehr analytischer, das ist ihm schon mal gut gelungen. Und ja, erstmal Glückwunsch an die Schweiz. Ich habe mir während des ganzen Spiels gedacht, welche europäische Mannschaft von den beiden Top-Teams, von denen wir immer sprechen, sagen wir mal Frankreich, nehmen wir noch Spanien und von mir aus noch England dazu. Aber welche andere europäische Mannschaft hätte es geschafft, so dagegen zu halten, auch körperlich so dagegen zu halten, wie die Schweiz gegen Kolumbien? Und das, finde ich schon mal, ist eine irre Leistung gewesen. Die haben sich wirklich, der Schweizer Reporter hat immer vom Abnutzungskampf gesprochen, das ist es auch gewesen, völlig klar. Aber in dieser Vorsicht, in der man ja weiß, ein Fehler kann alles entscheiden, und wenn du an diesen Xhaka denkst in der Verlängerung, also da ein Mbappé, der haut das Ding natürlich rein, oder ein Messi, da haben sie riesen Glück gehabt, die Schweizer, dass ausgerechnet dem Xhaka sowas passiert. Aber ansonsten finde ich auch, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es gab jetzt nicht die brutalen Großchancen, je eine vielleicht auf beiden Seiten, eine mehr vielleicht noch für Kolumbien. Aber ich bin schon wirklich sehr angetan von der Reife dieses Auftritts der Schweiz gegen ein echt starkes kolumbianisches Team, die, denke ich, gegen viele andere heute weitergekommen wären. Auch auf der in der Liga, in der die Schweiz spielt.
Ich habe ein 4-3 gesetzt für die Schweiz. Das wurde auch so im Tippspiel honoriert. Das nur nebenbei. Andreas, wie ist denn die Prognose jetzt für die verletzten Spieler der Schweiz? Vargas ist spät reingekommen, Mansambi ist gar nicht gekommen. Jetzt haben sie ein paar Tage Zeit. Weiß man schon, ob es gegen Argentinien, über die wir natürlich gleich sprechen werden, aber weiß man schon, ob da Murat Yakin wieder ein bisschen mehr Optionen haben wird?
Also ich denke mal, wenn Vargas und So heute spielen konnten und da jetzt nichts passiert ist, dann würden die wahrscheinlich als erste Kandidaten für die Startelf sein, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Bei Mansambi war es auch jetzt so eine Geschichte, wo man nicht hundertprozentig optimistisch war, dass das was wird. Aber das klang auch nicht nach einer größeren Sache. Jetzt ist aber natürlich auch der Samstag nicht arg weit weg. Deswegen würde ich da jetzt nichts draufsetzen, aber vielleicht wäre Mansambi ja tatsächlich dann jemand, der zumindest in der zweiten Halbzeit kommen kann. Man muss aber auch sagen, der ist am Knie verletzt. Was den ja jetzt so besonders macht, ist die Dynamik, die er da mit einbringt. Diese Szenen, wo er im Mittelfeld angespielt wird und dann sich um den Gegner rumdreht und jede Lücke, die da angeboten wird, wirklich ansprintet. Das hat ihn halt heute gefehlt. Und da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ein Mansambi, der nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, das dann genauso noch machen kann wie in den letzten Spielen. Das muss man halt abwarten. Natürlich wäre es zumindest für den Trainer schön, die Option zu haben. Und wir haben jetzt gesehen, wenn, ja, in der Offensive, sie haben halt mit einem Doi angefangen und ich finde, ein Doi ist ein guter Spieler. Er ist halt nicht wirklich ein Torjäger. Aber mit dem kannst du schon was anfangen, wenn er dein zweit- oder drittbester Offensivspieler ist. Er muss aber heute der Beste sein. Weil von Embolo kam gar nichts und da muss man bei Embolo einfach auch mit rechnen. Wenn der gegen richtig gute Innenverteidiger spielt, dann wird es halt bei ihm echt dünn. Und die anderen, über die wir geredet haben, Vargas war nicht mit dabei. Das ist einer, der was reißen kann. Und wenn du Ndoye, Mansambi und Vargas zusammen hast, dann hast du was, womit du arbeiten kannst. Aber wenn nur einer davon dabei ist, dann siehst du halt, da sind sie wirklich limitiert.
Ja, ich fand...
Embolo war not amused, als er ausgewechselt wurde. Und ich dachte mir, es ist aber richtig.
Ja,
ja. Ja, er hatte noch viel vor, wie es aussah.
Das Problem ist ja bei Embolo. Ne? Das Problem bei Embolo ist ja, er ist groß und physisch. Das ist seine Stärke. Was du nicht von ihm verlangen kannst, ist, dass er Sprintduelle gewinnt. Das wird nicht passieren. Ja. Aber jetzt hatte er halt ein Spiel gegen zwei andere große physische Innenverteidiger und da hat er auch kein Land gesehen. Das müsste eigentlich das Spiel sein, das ihm liegt. Das war das Problem, weshalb ich denke, die Auswechslung kam sogar eher zu spät.
Trotzdem hat er keine schlechte WM bisher gespielt. Das ist das Erstaunliche.
Ja, ja.
Also da ist eigentlich tatsächlich sogar besser gewesen, als man es so erwarten konnte. Deswegen, ja, also er kann auch weiterhin noch eine Rolle spielen. Obwohl, wir werden ja gleich jetzt den Ausblick wagen, wahrscheinlich auf das Argentinien-Spiel, ich da wenig Hoffnung habe.
Ja, Oliver, ich bleib gleich bei dir. Denn also es ist der Zustand ist folgender, in dem ich mich begeben habe. Ich habe mich in London ins Flugzeug gesetzt, beim Spielstand von 1 zu 0 für Ägypten, habe mein Handy auf Flugmodus gestellt. Als ich in München gelandet bin, habe ich mein Handy wieder dem Flugmodus entzogen, hatte das Endergebnis und in meiner Ergebnis-App war auch schon die Zusammenfassung von Magenta zu diesem Spiel drinnen. Die schaue ich mir an und habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel Brasilien gegen Norwegen, wo eben auch Brasilien, du hast es öfter erwähnt, Oliver, eigentlich 3-0 führen muss, bevor die Norweger das erste Tor schießen. Argentinien vergibt eine Chance nach der anderen. Zumindest war das der Eindruck dieser Zusammenfassung. Kann ja sein, dass es nicht wirklich so war. Ja,
Scheitert
und
an einem
dann,
sehr guten Torwart, muss man sagen.
sehr, ja,
Ja.
Messi verschießt seinen zweiten Elfmeter bei dieser
Richtig.
WM, was Wahnsinn ist. Und dann höre ich aber, und ich habe wie gesagt nur diese 9 Minuten Zusammenfassung gesehen, den ägyptischen Trainer, der sich komplett betrogen fühlt. Weiß ich nicht, geht es nur um diese eine Szene, wo das vermeintliche zweite Tor zurückgepfiffen wurde? War da mehr? Weil ich habe das ehrlicherweise, wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen.
Das
Gibt
war
es
mehr.
Grund für die Ägypter zu hadern? Bitte, Oliver.
Ja, die werden das doch sicher in der Zusammenfassung gezeigt haben,
Nein, 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 nein.
weil dieser Situation im Strafraum, die ging ja dann dem 3:2 voraus. Also da ist ja ich kann jetzt die Namen nicht mehr aufschlüsseln, aber ich habe jetzt so viel Fußball im Kopf. Vielleicht hat einer von euch parat, aber es war auf jeden Fall die Szene, in der im Strafraum, und zwar zentral, kann man sagen, knapp hinter dem Eindringen in den Strafraum, ist ein Ägypter gezogen worden, gehalten worden. Er ist leider ein bisschen zu theatralisch gefallen, aber er ist auf jeden Fall eigentlich fast umgerissen worden, umgezogen worden. Und es wurde nicht mal angesehen, oder ist es zumindest, es wurde natürlich dann nicht mehr angesehen. Es wurde wahrscheinlich hinter den Kulissen schon betrachtet. Dann ging es aber relativ schnell. Und dann ist daraus ja dann, wenn ich mich richtig erinnere, das 3:2 im Gegenzug im Grunde genommen gefallen. Oder war noch eine andere Szene? Aber diese eine Szene auf jeden Fall, das ist die, über die sich der ägyptische Trainer auch noch aufgeregt hat. Ja, und also ich habe mir geschworen, nicht zu viel dazu zu sagen, außer eine Wertung, die ich leider schon immer wieder haben muss. Und die lautet, dass europäische Schiedsrichter ein solches Faible dafür haben, für große Namen des Fußballs, ob das Spieler sind oder Nationen, zu pfeifen und die Kleinen etwas zu benachteiligen. Das war mein Eindruck. Und inzwischen weiß man ja nicht mehr, gab es vielleicht ein Telefonat vorher mit Infantino. Ja, kann man ja alles, ist jetzt im Moment erstmal noch locker dahergesagt, aber das ist jetzt auch nicht Neues, dass man sich denkt, das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Für mich ist Ägypten verpfiffen worden und ich kann den Ärger des ägyptischen Trainers sehr verstehen.
Andreas, hast du ausreichend gesehen von dem Spiel?
Also ich habe das Spiel gesehen, aber ich habe es bei einem Public Viewing gesehen, nebenbei zum Abendessen. Das heißt, ich kann jetzt nicht in alle Details gehen. Ich habe diese Szene, über die Oliver geredet hat, auch gesehen, aber beim Public Viewing aus relativ großer Entfernung würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben wollen. Was ich schon sagen würde, wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass das okay war, das zweite ägyptische Tor nicht zu geben wegen dem Foulspiel, das vorher stattgefunden hat.
Da bin ich ein gebranntes Kind, weil im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina schießt Konrad Laimer eigentlich den Ausgleich. Und dann wusstest du aber schon, okay, VAR schaut sich was an und wie er den Schiedsrichter rausholt, wird das Tor natürlich zurückgenommen. Ja, okay, also das war eine sehr ähnliche Situation. Aber Andreas, kein Public Viewing für dich dann beim nächsten Spiel der Schweizer.
Ich fürchte, 3 Uhr morgens wird es keiner zeigen wollen auf der Straße.
Ja, naja, also das Problem ist ganz einfach.
In
Ich
der
habe
Schweiz
ich
schon.
der Schweiz wahrscheinlich schon. Ich habe die
Auf jeden
Argentinier
Fall.
ja gegen Österreich gesehen und Österreich ist nicht so gut wie die Schweiz. Argentinien war nie in Gefahr, auch nur annähernd einen Satz zu verlieren, um beim Tennis zu bleiben. Worin könnte die Chance der Schweiz liegen? Weil, wie gesagt, die Schweiz ist aus meiner Sicht deutlich besser als Österreich.
Naja, was die Schweiz hat, und das ist ihr Block und das ist ihre Stärke, das sind die, die in jedem Spiel dabei waren. Kobel im Tor, die Innenverteidigung mit Elvedi und Akanji und davor Freuler und Xhaka. Das ist die Basis für alles, was die machen.
Die
Und
Achse, ja, genau.
sie haben halt mit Freuler und Xhaka welche, die defensiv für die Stabilität sorgen, die sorgen dafür, dass da niemand vor der eigenen Abwehr irgendwie besonders viel Platz hat. Und trotzdem tragen sie auch offensiv noch was bei. Aber das ist der Block, den sie haben, und den muss man erstmal knacken. Und wenn die sich konzentrieren darauf, gut zu verteidigen, dann werden die sicherer stehen als die Ägypter heute. Jetzt wird man sehen, wie viel sie in der Offensive produzieren. Und das wird jetzt dann auch wieder von der verletzten Situation abhängen. Ja, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Murat Yakin mit genau dem gleichen Gameplan in das Spiel gegen Argentinien geht, nämlich zu gucken, dass die Null erstmal steht. Und ich würde es nicht ausschließen, dass es klappt. Ob man dann aber nochmal ein Elfmeterschießen gewinnt, na gut, wenn Messi alle 5 Elfmeter schießt, dann schon, aber ansonsten weiß man halt nicht. Ich habe jetzt gerade ein
Tja.
bisschen die Messi-Fans hier geärgert.
Ja, die
Jetzt
zählen
ärgere ich
nicht.
die doch immer schon. Jetzt musst du doch nicht auch noch mit den Messi-Fans ärgern.
Ah, nee.
Nee, ich meine, also ich kann mich da zwar analytisch natürlich anschließen, aber jetzt mal von dem Analytischen abgesehen, so das Gefühl, das ich habe, zu dem Analytischen noch dazu. Es beschleicht mich so das Gefühl, dass sie das nicht nochmal können gegen Argentinien. Weil sie ja heute auch profitiert haben von Konzentrationsfehlern von Kolumbien. Also die haben ja auch nicht ihr bestes Spiel heute gemacht. Da gab es ja auch, ich meine, es ist phänomenal, wie die Schweizer, wie sie Luis Diaz im Griff hatten. Ja. Das gelingt keinem Bundesliga-Gegner, die haben auch zum Teil gute Abwehrspieler. Das war schon toll. Und trotzdem, also das sind zwei Teams gewesen, die aufgrund dieser enormen Anstrengungen, mentalen Anstrengungen, das war mental unglaublich forderndes Spiel neben dem ganzen körperlichen, eben diese Angst, einen Fehler zu machen. Ich weiß nicht, ob das nochmal so abrufbar ist. Und ich wage zu bezweifeln, dass Argentinien nochmal jemals in die Situation jetzt kommen wird, mit 0:2 in Rückstand zu geraten. Sie haben übrigens noch nie zuvor in der WM-Geschichte ein 0:2 drehen können, geschweige denn überhaupt wenigstens mal ausgleichen können. Das ist also heute historisch gewesen von Argentinien. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung für die Schweiz, dass sie einfach dann hinterherlaufen und Argentinien ist ja auch, wenn es sein muss, ein Bollwerk. Also das ist so meine Angst aus Sicht der Schweiz. Können die das in? Das ist ja auch viel zu wenig Zeit, finde ich, zwischen den Spielen. Wir hatten so lange Pausen zwischen den Gruppenspielen. Jetzt, wo es drauf ankommt und alle müde sind, jetzt haben die nur nicht mal 4 volle Tage. Es ist doch irrsinnig.
Also, ich würde dir da jetzt nicht grundsätzlich widersprechen, und sollte Argentinien in dem Spiel früh in Führung gehen, dass die Schweizer dann die Offensivpower haben, einen Rückstand aufzuholen, da hätte ich auch starke Zweifel. Aber jetzt schauen wir uns doch mal die Argentinier an. Die Argentinier haben mit Hängen und Würgen gegen die Kapverden gewonnen. Die haben mit Hängen und Würgen gegen Ägypten gewonnen. Es waren beide Spiele, in denen sie ernsthaft in Gefahr waren, auszuscheiden. Und obwohl sie ein deutliches Chancenplus hatten. Ja. Und dann kommt noch was dazu bei Argentinien. Ich glaube, das herausstechende Merkmal dieser Mannschaft, die vor 4 Jahren Weltmeister geworden ist, ist, dass sie nicht so viel anders aussieht als das Team vor 4 Jahren. Deswegen, das ist eine, man könnte es jetzt positiv sagen, eine erfahrene Mannschaft, ist aber auch eine alte Mannschaft am Ende eines langen Turniers, und die letzten beiden Spiele waren insgesamt nicht großartig, und es hat wirklich also enorme Energieleistungen gebraucht, um diese Spiele zu gewinnen. Wie oft kann diese Mannschaft das reproduzieren? Das wäre jetzt halt meine Frage in Argentinien. Vielleicht klappt es ja, vielleicht belehren Sie mich eines Besseren, aber ich glaube, das ist ein Thema, das tatsächlich eine Rolle spielt. Und gerade auch unter den Bedingungen, du hast es ja gerade gesagt, die Pause bis dahin, ist nicht allzu lang und das ist vielleicht für die Argentinier noch heftiger als für die Schweizer, auch wenn die Schweizer natürlich auch eine Mannschaft haben mit vielen alten Spielern.
Ja, und eben auch ein bisschen später erst gespielt haben heute. Darauf wird es vielleicht am Ende nicht wirklich ankommen. Aber ja, gut, dann haben wir ja eigentlich zwei ähnliche Voraussetzungen, wenn man es so will. Dann mit dem Unterschied, dass die Schweiz vielleicht noch ein paar mehr junge Spieler reinbringen kann. Das Problem ist einfach bei der Schweiz, ich meine, das Hauptproblem ist, solange Messi spielt, wird es immer irgendeinen Moment geben, ob das ein regulärer oder nicht regulärer ist. Es wird immer den Messi-Moment geben. Heute war es das 2:2. Und diese Momente gibt es in jedem Spiel, ob das in der Verlängerung ist oder wann auch immer. Die Schweiz wird sich darauf einstellen müssen. Und das ist das, weshalb ich eigentlich grundsätzlich jedem Gegner von Argentinien keine Chance gebe, wenn er nicht selber schon 2:0 führt. Und das hat heute Ägypten. Und die waren, weiß Gott, nicht schlecht. Die hätten ja sogar noch das 3:0 schießen können, bevor dann diese ganze Aufholjagd stattgefunden hat. Also wie weit muss man es denn noch bringen, kann man auch sagen, um Argentinien zu schlagen? Das heißt, die Schweiz sollte schon in Führung gehen. Und es ist halt einfach das Problem, wir haben schon vor dem Turnier bei der ersten Sendung darüber gesprochen, Andreas, mit Jens, sie schießen keine Tore. Sie schießen zu wenig Tore. Und das kann man sich eigentlich gegen Argentinien nicht leisten. Dein Wort in das Schweizer Gottesohr, natürlich würde ich mich freuen, weil ich einfach auch ein Herz für die Schweiz habe. Aber das wird, also das wird, nach Rückstand würde das sehr, sehr schwierig werden.
Ja, du, also da sind wir uns vollkommen einig. Aber ich meine, bitteschön, wir sind im Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das sollte dann auch bitte schwierig sein. Und wenn es jetzt tatsächlich so sein sollte, dass die Schweiz das Ding mit einem Torunterschied verliert, weil Lionel Messi ein Fußballgenie ist, ja, dann ist es halt so. Muss man halt akzeptieren.
Ja, es ist England, schon mal historisch, ne? England. Jetzt muss man sagen, historisch für die Schweiz, das ist einfach toll.
Erstes Viertelfinale bei der WM seit
1954. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Entschuldige, Jens, ja.
Ja, 7:5 für Österreich 1954. Kurze Pause.
Werbung.
Herrschaften, wir sind im Viertelfinale angekommen beim größten Fußballturnier der Welt und am Samstag steht uns ein absoluter Schlager ins Haus in Miami. Norwegen gegen England und natürlich hat bet365 Sportwetten die akkuraten Quoten dafür. 3,6 gäbe es für einen Sieg der Norweger bei bet365 Sportwetten. 2,0 ist die Quote der Engländer, sind doch recht klarer Favorit und 3,5 die Quote bei bet365 Sportwetten für ein Unentschieden. Boah, ist das schwierig. Ich sehe Norwegen vorne. Einfach for the sake of it. Man weiß es nicht. Was man weiß, zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Ja, Oliver wollte noch ganz kurz ansprechen, die US-Amerikaner, die ausgeschieden sind, heute in der Nacht. Ich habe mir den Wecker nicht gestellt. Ich gehe davon aus, Andreas hat sich den Wecker auch nicht gestellt. Ich hatte großes Vertrauen in die Amerikaner. Und das hat sich darin geäußert, dass ich beim Tippspiel ein 3:1 getippt habe, weil ich dachte, Oliver, die überrollen die Belgier mit ihrer Dynamik. Belgien hätte ja gegen Senegal eigentlich raus sein müssen. Und dann, okay, Belgien schießt früh das 1:0. Mhm. Aber dann haarsträubende Fehler, die da passiert sind bei den Amerikanern. What do you make of it, Oliver? What do you make of it?
I make of it. It's ein Bärendienst, mache ich daraus. Also ich will gar nicht von Karma sprechen, weil es wird viel zu oft strapaziert. Aber diese Nummer ist voll nach hinten losgegangen. Dieser ganze FIFA- und Trump-Wahnsinn ist komplett nach hinten losgegangen, weil ich bin fest davon überzeugt, ohne diese Nummer, auch ohne Balogun übrigens, hätte die USA Belgien geschlagen. Eben genau aufgrund dieser Power, dieser Intensität, dieses Rauskommen und sofort Power machen. Das hat ja Kanada auch falsch gemacht. Sie sind ja auch in ihrem Achtelfinale, war es Achtelfinale? Ja, ne? Ja. Ja, sind sie ja auch auf einmal viel defensiver auf dem Platz gewesen und haben eben nicht das gezeigt, was die alle so begeistert hat, weil man eben nicht verlieren wollte. Und die USA war gestern einfach, oder heute Nacht unserer Zeit, oder gestern Nacht, alle waren maximal angespannt. Das Ganze hat keinem gut getan, die ganze Diskussionen. Ich meine, jetzt muss er vorstellen, der Präsident, es ist ja egal, wie man den findet, aber das ist deren Präsident, setzt sich ein und man denkt sich, oh, und die US-Amerikaner, auch die Fans haben ja in vielen Umfragen auch gesagt, ja, also ich kann schon verstehen, wenn das für andere ein bisschen blöd aussieht und so. Also es ist nicht so, dass die alle Hooray geschrien haben. Und das heißt also, du hast einfach eine unglaubliche Anspannung gespürt. Und die war von Anfang an da. Die sind zitternd da rausgekommen. Balogun selbst ist überhaupt nichts gelungen. Und deswegen sage ich Bärendienst. Also ohne das ganze Geschrei und ohne diesen Wahnsinn, ohne diesen Skandal, oder kann man sagen, Skandal ähnlich, weiß ich nicht, jeder muss es selbst bewerten, aber wir haben ja oft drüber gesprochen, hätte die USA gegen Belgien nicht verloren. Und es gab keine bessere Motivation für Belgien, eben das beste Spiel dieser WM für sich da auf den Platz zu bringen. Und da sind sie dann schon auch stark genug, wenn der Gegner so viele Fehler macht. Und ich glaube, dass den Belgiern auch ganz gut getan hat, dass nicht alles immer auf De Bruyne zugeschnitten war. Auch die Aufstellung von Rüdiger Garcia, muss ich sagen, war gut.
Ja, auch ja, der hat viel riskiert, indem er seine Stars draußen gelassen hat und die Jüngeren gebracht hat. Das ist dann auch, wenn es funktioniert, bist ein Genie, wenn nicht, musst du leider gehen.
Ja, ich hatte den Eindruck, es war ihm relativ wurscht, ob er dann vielleicht gehen muss.
Das mag sein. Aber ich denke halt auch, wenn man sich vorstellt, als amerikanische Fußballnationalmannschaft, die ja im Gegensatz zu ihrem Präsidenten übrigens in dieser Fußballwelt leben, die wissen ja, was die Maßstäbe sind und worum es geht beim Fußball, dann passiert sowas. Das stößt doch sogar die eigene Mannschaft vor den Kopf. Die wissen doch auch alle, dass das Beschiss ist. Da muss man sich ja nichts vormachen. Vielleicht sind da ein paar dabei, die sagen, hey, jetzt haben wir noch mal die Chance, jetzt versuchen wir das auszunutzen. Aber wenn ich dann sehe, dass Balogun ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem Spiel war, zum belgischen Trainer geht,
ja,
und sich entschuldigt und erklärt, sorry, ich konnte nichts dafür, was ja stimmt, der kannte ja wirklich am allerwenigsten dafür. Es zeigt doch nur, dass dieses Unrechtsbewusstsein beim amerikanischen Team auch drin war.
Und das die Anspannung,
kann doch nicht helfen in so einem Fußballspiel.
Genau, und die Anspannung, mit der sie da in ein Spiel gehen, in dem sie ja sowieso schon von der ganzen Nation und natürlich weltweit beobachtet werden, weil es nun mal Weltmeisterschaft ist, aber natürlich auch jetzt von einer riesen Öffentlichkeit weltweit, die mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat. Also sie sind ja praktisch, also es hätte ja kein Spiel geben können, das unter einer größeren Publikum und Interesse und genauem Hinsehen und letztlich auch dem Geruch des Skandals stattfinden hätte können. Und deswegen, das war too much. Das war für die Spieler too much. Ich frage mich nur nach der Rolle von Pochettino. Und die Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine, die mich nicht wundert, weil ich bin noch nie ein großer Befürworter von ihm gewesen als Trainer. Noch nie. Und ich finde, er hat es wieder mal gezeigt, dass er da keine Klasse hat. Er hat ihnen den Druck nicht genommen und so ein Spruch wie, ich finde das toll, dass Balogun spielen kann, wo wirklich die ganze Welt wartet darauf, dass er sagt, ja, wir nehmen das jetzt so hin, ich verstehe alle die, wir müssen uns davon absondern, keine Ahnung, wir müssen uns konzentrieren. Nein, was macht er? Setzt sich hin und jubelt auf der Pressekonferenz vorher. Ja, geht's noch. Also finde ich ganz, ganz schwach von ihm. Er hat die Mannschaft nicht gut vorbereitet darauf, glaube ich, mental.
Ja, so. Alle drei Gastgeberländer raus. 6 europäische Mannschaften im Viertelfinale. Eine südamerikanische und eine afrikanische. Und das schauen wir uns jetzt an. Beginnend mit Marokko gegen Frankreich oder wie Alexis Menüsch sagen würde, Frankreich 1 gegen Frankreich 2.
Das waren die 12 Hörer in der Americas. Die Extravaganza von Sportradio 360 zur 23. Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Hängt es euch uns bei Blue Sky an, feiert uns bei Instagram und versäumt nicht die anderen Shows im Programm von Sportradio 360.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und
die heutige Ausgabe der 12 Hörer in the Americas wurde euch präsentiert von Bet365 Sport, werden eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwe.de.